Ja, ich glaube, die größte Herausforderung besteht eigentlich darin, wenn man etwas nicht kennt, die Distanz dazu abzubauen. Also man muss sich dem halt öffnen und dann einfach auch bereit sein, Fehler zu machen.
Hallo und herzlich willkommen zum Neue Gründerzeit Podcast. Mein Name ist Ann-Christine Schmidt-Rogalla und ab sofort hört ihr mich im Wechsel mit meinem Kollegen Fabio Gresis. Den kennt ihr als fleißige Hörerinnen und Hörer ja bereits. Ich freue mich heute darauf, mit einem Gründer zu sprechen, dessen Unternehmen Lösungen für sichere Datenübertragung zwischen Geräten anbietet. Wie genau das funktioniert, was das bedeutet und wie wir das zu verstehen haben, erklärt uns jetzt aber Dr. Heiko Köpke, der Gründer von Phisec. Hallo Heiko, schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst. Magst du dich und dein Unternehmen Phisec vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Heiko Köpke. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Phisec GmbH, kaufmännischer Geschäftsführer. Die Phisec GmbH ist eine Ausgründung aus dem Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit und wir beschäftigen uns konkret mit dem Thema Sicherheit im Internet der Dinge, also IoT Security. Es ist zum Beispiel die Vernetzung von Stromnetzen, dass ich Informationen automatisiert abhole. Diese Stromnetze werde ich jetzt nicht mit einem Käfig schützen können, sondern ich werde die Sensoren dort anbringen, hole mir die Daten ab, in der Regel über Funk, und diese Informationen sicher zu transportieren und Manipulation an den Endgeräten zu detektieren, das sind Lösungen, die wir anbieten.
Okay, also mit Stromnetzen habe ich in meinem Alltag jetzt ja eher weniger zu tun.
Ja.
Wo treffe ich auf Phisec in meinem Alltag vielleicht oder auf Produkte von euch?
Ein Beispiel ist mit Sicherheit das ganze Zählerwesen, also Stromzähler, Wasserzähler, Gaszähler, Wärmemengenzähler. Das sind Sachen, die jeder in seinem Haushalt verbaut hat. Man kennt es noch, der Ableser kommt einmal im Jahr vorbei, nimmt den Wert auf, danach wird dann abgerechnet. Dieser Wert, der abgerechnet wird, kann heute per Funk abgeholt werden. Das heißt, man spart sich diesen Weg dorthin und man kann natürlich auch bei Stichtagen, wie zum Beispiel einem Auszug, sehr genaue Werte ermitteln.
Du hast eben gesagt, dass du dich aus der Uni heraus selbstständig gemacht hast. Magst du da ein bisschen was dazu erzählen? Wie kam das dazu? Also hast du studiert und hast dann gedacht, so wow, jetzt, heute habe ich Lust, ein Unternehmen zu gründen? Oder wie war das?
Ja, leider nicht ganz so. Also ich habe Wirtschaftswissenschaft auf Diplom damals noch studiert. Ich war, glaube ich, der letzte Diplomjahrgang. Und da war das Thema eigene Gründung, Startups in dem ganzen Studium eigentlich nicht wirklich Thema. Ich habe mich dann dazu entschlossen, noch zu promovieren. Die Entscheidung war eigentlich, bleibe ich an der Uni oder gehe ich in die Industrie- oder Beratungsschiene. Habe mich für die Uni entschieden und habe dann, als meine Promotion schon einen gewissen Reifegrad erreicht hatte, natürlich auch mit der Frage beschäftigt, was mache ich denn jetzt danach? Und da gab es damals ein Seminar bei uns an der Universität, die verschiedene Promoventen aus Fakultäten der Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaft zusammengebracht hat, ein Entrepreneurseminar. Und dort habe ich Christian kennengelernt. Und dort ist die Idee zu Phisec entstanden. Er hat damals im Bereich IT-Security, also IoT-Security, konkret promoviert. Und auf diesen Forschungsergebnissen haben wir dann die Firma aufgebaut.
Wie war das? Ihr habt euch kennengelernt und habt gedacht, so, ach, wir passen irgendwie ganz gut zusammen. Wart ihr euch sympathisch? Hattet ihr vielleicht gemeinsame Interessen? Oder wie seid ihr so aufeinander getroffen? Wie seid ihr so zusammengekommen quasi?
Ja, ich glaube, dass Interesse oder die Gemeinsamkeit ist im Austausch entstanden, in der Begeisterung, eine eigene Firma zu gründen. Und was wir, glaube ich, beide gesehen haben, ist, dass wir einen Partner benötigen, der halt gewisse Kompetenzen mitbringt. Also ich benötige einen Partner, der den technischen Bereich verantworten kann, und Christian halt jemand, der den kaufmännischen Teil verantworten kann. Und daher war das von Anfang an eigentlich ein sehr guter Fit. Und wir haben uns dann im ersten Schritt dazu entschieden, die Idee im Rahmen des Exist-Forschungstransfers einzureichen. Das ist ein Förderprogramm vom Bundesministerium für Wirtschaft. Ähnliche Programme gibt es mittlerweile auch in NRW. Das ist jetzt schon, wir haben das, glaube ich, 2015 haben wir das eingereicht. Da war das in NRW noch etwas in den Kinderschuhen. Und diese Förderung haben wir erhalten und konnten dadurch 18 Monate praktisch aus der Universität heraus die Gründung vorbereiten, das Produkt weiterentwickeln, erste Kunden gewinnen. Und das war so der Rahmen, in dem das Ganze dann starten konnte.
Ich stelle mir das vor, wenn man im Duo gründet, dass es da ganz wichtig ist, sich viel abzusprechen und viel in Kommunikation zu gehen. Gibt es bei euch mal auch so Herausforderungen oder Meinungsverschiedenheiten? Also ich kann mir vorstellen, dass das manchmal vielleicht auch zu Reibereien kommt.
Das gehört, glaube ich, wie überall dazu. Also bleibt, glaube ich, nicht aus, wenn Menschen miteinander arbeiten und wenn man das gleiche Ziel hat, aber vielleicht eine unterschiedliche Sicht auf die Sachen an verschiedenen Stellen. Das gehört auch absolut einfach dazu, dass man jeder in seiner Kernkompetenz dann mehr oder weniger das letzte Wort hat. Es gibt aber natürlich Bereiche wie zum Beispiel den Vertrieb, die Kunden. Das ist genau der Punkt, wo wir beide uns absprechen müssen, wo wir halt ein gemeinsames Vorgehen wählen müssen. Und das hat bis jetzt, glaube ich, immer sehr gut geklappt. Auch wenn es natürlich selten ohne Diskussion funktioniert, aber das ist ja auch wichtig, dass man einfach mal verschiedene Standpunkte austauscht, verschiedene Sichtweisen an den Tag legt und wenn man sich nicht einigen kann, dann sagt man halt, diesmal machen wir es so und beim nächsten Mal probiert man es dann halt anders. Ich glaube, wichtig ist, dass man am Ende auch eher mal eine falsche Entscheidung trifft als keine. Also, dass man da so rumeiert, ist dann wahrscheinlich langfristig deutlich negativer, als wenn man mal einen Fehler macht, sieht, okay, das ist nicht optimal, wir müssen das anpassen und dann auf der anderen Schiene weitermacht.
Ja. Was wären denn von deiner Seite aus oder so aus deiner Erfahrung heraus Tipps, die du jemandem geben würdest, der auch gerne im Duo gründen würde?
Ich denke, das Wichtigste ist ein gemeinsames Ziel. Über den Weg dahin kann man sich immer streiten, sollte man sich auch streiten, aber wenn man in der Zielvorstellung schon zu große Divergenzen hat, ist es unheimlich schwierig, das dauerhaft zu harmonisieren. Also das ist, glaube ich, das wirklich Entscheidende. Und dann ist natürlich auch der Punkt, dass ich mir am besten komplementäre Kompetenzen suche. Wenn ich hergehe und mir jemanden suche, der einen ähnlichen Background hat wie ich, eine ähnliche Einstellung, dann ist der Mehrwert dieser zweiten Person nicht so groß, glaube ich, weil man sich sehr stark immer gegenseitig nur bestätigt und auch vielleicht den Fehler macht, dann in bestimmte Richtungen zu rennen, die das Unternehmen nicht weiterbringen. Ein gemeinsames Ziel, unterschiedliche Kompetenzen und dann vielleicht eine gesunde Streitkultur sind so drei Punkte, die das, glaube ich, ganz positiv beeinflussen können.
Ja, das glaube ich, dass das wichtig ist. Du hast eben schon angesprochen, die Kundengewinnung, das ist ein Part, den ihr gemeinsam angeht. Ihr bewegt euch ja in einem reinen B2B-Geschäft, so wie ich das verstanden habe. Wie gewinnt ihr denn da eure Kunden?
Im B2B-Bereich, muss man ganz ehrlich sagen, ist es relativ schwer, die ersten Kunden zu generieren, gerade auch im Bereich Security. Keiner möchte mit seinen Sicherheitsproblemen groß nach außen gehen, sagen, wir haben da kein Konzept, wir haben da keine Idee, helft uns mal. Das ist schon schwierig. Was auf der anderen Seite extrem gut funktioniert, ist, sobald man 2-3 Kunden hat, gute Arbeit dort geleistet hat, hat man in der Regel die Möglichkeit, in ein Netzwerk zu kommen. Also die sind in der Regel sehr branchenspezifisch, dort kennen sich die Unternehmen, die Leute sprechen miteinander und das ist natürlich dann das, wo man, was man mit Marketing oder eigener Vertriebsarbeit fast gar nicht erreichen kann, wenn ein ehemaliger oder bestehender Kunde positiv über einen spricht, ist das die beste Werbung. Und diese Netzwerkeffekte sind auch eigentlich mit die stärksten Vertriebskanäle, die wir haben, weil es einfach unheimlich schwierig ist, sage ich mal, über Kaltakquisen, B2B-Security ist halt auch ein sehr starkes Vertrauensbusiness. Also man kann, wenn man die Lösung, die wir anbieten oder die alle IT-Sicherheitsunternehmen anbieten, im letzten Detail nachvollziehen möchte, praktisch auf Codebasis, Das ist einfach nicht möglich. Das heißt, sie brauchen ein gewisses Grundvertrauen in die Fähigkeiten und Integrität der Firma. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, den man dann generalisieren kann, dass man sich sehr gut seine Kunden angucken muss. Was sind da Aspekte, die ich als Firma, Werte, die ich als Firma transportieren muss, damit ich am Markt erfolgreich sein kann?
Mhm. Hast du gesagt, es ist super schwierig, die ersten Kunden in eurem Business-Sektor zu finden. Wie habt ihr das denn gemacht? Wie seid ihr denn an eure ersten Kunden rangekommen?
Ganz klassisch eigentlich über Start-up-Veranstaltungen, Pitch-Veranstaltungen, Matching-Veranstaltungen. Die erste Hürde war sozusagen, die ersten Kunden zu gewinnen, und die zweite war dann erste referenzierbare Kunden. Weil das ist natürlich auch immer so ein Punkt, dass man sagt, ja, wir arbeiten ja zusammen, dürfen wir darüber mal einen Blogbeitrag schreiben oder so. Da ist die Begeisterung in der Regel relativ überschaubar, weil da natürlich auch sehr viel strategisches Know-how hintersteckt. Da muss man schon sehr, sehr stark abstrahieren, was dann wieder die Zielgruppe nicht ganz so gut trifft. Und gerade referenzierbare Projekte sind in so einem vertrauensgeprägten B2B-Markt, wo auch der persönliche Kontakt schon auch wichtig ist. Also, dass man zumindest weiß, wer ist der Gegenüber, wie sieht der Hintergrund aus, und solche Beziehungen aufzubauen, dauert auch einfach eine gewisse Zeit.
Mhm. Was wären da denn so deine Tipps, wenn man ein sehr vertrauensvolles Kundenverhältnis aufbauen möchte? Was ist dir da besonders wichtig oder euch bei Fisac?
Ich denke, an erster Stelle ist absolut das Thema Ehrlichkeit zu nennen. Also, dass man sagt, was man leisten kann, woran man noch arbeitet und wo man hin möchte. Und diese Sachen zu vermischen ist schon mal ein bisschen schwierig, weil wenn ich in einem Vertriebstermin erzähle, wo ich irgendwann mal hin möchte, aber das so darstelle, dass ich das morgen liefern kann, dann wird, selbst wenn ich ihn überzeuge, danach das nicht funktionieren. Das heißt, gerade am Anfang, wenn man ein Produkt hat, was eher einen Proof-of-Concept-Status hat, muss man das auch so kommunizieren und dann eigentlich eher die zukünftigen Chancen aufzeigen, die man gemeinsam haben kann, wenn man jetzt diesen Schritt zusammen geht und welche Möglichkeiten sich dadurch eröffnen, als dass man da zu vorschnell formuliert, was eigentlich eher in ein, zwei Jahren vielleicht von dem Produkt erwartbar ist, und der Kunde denkt, ah, okay, dann möchte ich das 10-mal haben, und dann muss man aber sagen, ja, also so war das jetzt, da müssen wir aber nochmal, das funktioniert leider nicht so gut.
Ja, also du meinst, Transparenz ist super
absolut
wichtig.
Transparenz, mhm. Trifft es sehr, sehr
okay.
gut.
Okay. Ihr habt mit Fisac ja so ein paar Preise abgeräumt. Ich habe mal geschaut. Also ihr habt den Gründerpreis NRW gewonnen. Ihr wurdet vom Wirtschaftsmagazin Bilanz als eines der Top 10 Startups in Deutschland ausgezeichnet. Ihr habt den 7. Deutschen IT-Sicherheitspreis gewonnen. Wie wichtig ist es für euch, diese Preise zu gewinnen oder Awards zu gewinnen? Sowohl für euch als Unternehmen, als Startup, als auch für die Kundengewinnung. Ist das da relevant?
Also ich denke, das sind verschiedene Aspekte, die so ein Preis mitbringt. Das eine ist natürlich die Bestätigung für die Arbeit und für die Vision, die man hat. Und natürlich, das geht natürlich aufs ganze Team zurück, ist für die auch eine schöne Bestätigung, dass man weiß, okay, was wir da machen, das wird auch gesehen und auch in gewisser Weise gewürdigt. Das zweite ist, derartiges Marketing ist für ein Startup eigentlich unbezahlbar. Das heißt, wenn man derartige Presseresonanz haben möchte, wenn man eine derartige Reichweite haben möchte, ist es faktisch nicht möglich, das als Startup finanziell abzubilden. Und da sind solche Preise natürlich eine großartige Gelegenheit. Und das ist auch, glaube ich, der wesentlichste Mehrwert, den alle Preise am Ende gebracht haben, dass wir halt eine extrem gute Wahrnehmung in der Öffentlichkeit erreicht haben, dass wir präsent sind und dass dadurch natürlich jetzt nicht kausal ein Kunde kommt, sagt, ihr habt den Preis gewonnen, dann kaufe ich jetzt bei euch dies und jenes, sondern Unternehmen, mit denen man in der Anbahnung sind, die sehen dann nochmal, ah, okay, das scheint ja gar nicht so verkehrt zu sein, was die machen. Und auch für Investoren ist das natürlich ein durchaus interessantes Signal, weil das halt auch alles Fachjurys sind, die sich da im Detail die Sachen angeschaut haben und auch verglichen haben mit anderen Unternehmen. Von daher ist das für uns auf jeden Fall extrem positiv gewesen und hat uns ermöglicht, da in gewisser Weise schon eine Marke aufzubauen, ohne da größere eigene Investitionen hinterzustecken.
Wie schafft ihr das, so richtig gute Leute zu kriegen?
Christian zum Beispiel hält noch eine Vorlesung an der Uni. Ich betreue auch unterschiedliche Seminarformate dort. Ich bei den Vivis, er bei den IT-Security-Ingenieuren. Und das ist eigentlich dann der ideale Rahmen. Wenn man dort interessante Kontakte knüpft, kann man über ein Praktikum, über eine Werkstudententätigkeit einfach mal zusammen anfangen, vielleicht eine Abschlussarbeit zusammenschreiben. Und dann weiß man eigentlich auch schon relativ gut, wenn derjenige dann sein Studium beendet, passt das zusammen oder nicht. Und dann versuchen wir natürlich, die Leute auch zu übernehmen. Das ist halt auch im Moment einfach die Herausforderung, Leute im IT-Bereich, gute Leute insgesamt, auch in anderen Bereichen, haben im Moment eine gute Auswahl am Arbeitsmarkt. Und da müssen wir halt hergehen und denen unsere Vision, unsere Unternehmen zeigen, versuchen, die dafür zu begeistern, weil es natürlich schwer ist, mit großen amerikanischen Technologiekonzernen in so Sachen wie Gehältern oder so absolut in der Spitzenklasse dann mitzuspielen. Mhm. Und da muss man halt ein gutes Paket anbieten.
Wenn du jetzt nochmal auf den Heiko von 4 Jahren treffen würdest, was würdest du ihm als Tipps mitgeben? Was würdest du vielleicht ihm sagen, was er anders machen soll, als er gemacht hat?
Das, was ich mir da selber sagen würde, wäre ja das, woraus ich hoffe, dass ich in der Zeit viel gelernt habe. Und auf diese Erfahrung möchte ich auch nicht verzichten. Ich glaube, es wären im Prinzip Details. Also bei bestimmten Kunden bestimmte Kleinigkeiten an gewissen Stellen anders zu machen, hätte bestimmt nochmal den Erfolg etwas erhöhen können. Das ist ganz klar. Wenn man Sachen erstmalig macht, erstmalig Angebot abgibt, erstmalig die Idee pitcht, erstmalig der Wirtschaftsprüfer kommt oder sonst was oder die Betriebsprüfung, dann ist der Stresspegel doch deutlich höher, als wenn man das schon n-mal gemacht hat. Mhm. Also mit dem Wissen jetzt rückblickend geht man deutlich entspannter in so Sachen rein und ich glaube, das merkt auch der Gegenüber. Mhm. Also das wäre nochmal was, wo ich sagen würde, okay, vielleicht ein bisschen weniger Verbissenheit, etwas mehr Gelassenheit. Das hätte einem vielleicht ganz gut getan. Inwieweit das dann zu einem als Typ passt, ist nochmal die andere Frage. Aber darauf kann man es vielleicht runterbrechen.
Wäre das auch was, was du anderen Gründerinnen und Gründern mitgeben würdest? Entspannung und Gelassenheit und weniger Verbissenheit?
Das kommt, glaube ich, sehr stark auf den Typen an. Mhm. Also wenn man selber sehr selbstkritisch ist, wenn man sehr schnell sehr unzufrieden ist, dann ja. Wenn man eher die Tendenz hat, eh schon alles recht cool zu finden und ganz entspannt zu sein, dann glaube ich, ist es schon wichtig, dass man da ein bisschen mehr Biss oder Verbissenheit auch an den Tag legt, weil ich glaube, dass das auch ein gewisser Erfolgsmotor sein kann. Also Gründen ist grundsätzlich, glaube ich, keine besonders entspannte Veranstaltung. wenn man auf der Suche nach etwas derartigem ist, ist das vielleicht nicht das ideale Thema, aber die Selbstbestimmtheit, die man dabei hat und die Freiheiten, die nutzen zu können, die schätzen zu können, das ist, glaube ich, was wirklich extrem positiv ist.
Ja, so Heiko, zum Abschluss hätte ich noch eine kurze Frage. Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern raten? Gründen, ja oder nein?
Auf jeden Fall. Ich denke, die Gründung ist etwas, wo man extrem viel lernen kann, wo man tolle Menschen trifft und wo man einfach auch für seinen späteren Berufsweg sehr, sehr wertvolle Erfahrungen sammeln kann. Und auch unabhängig davon, ob die Gründung dann erfolgreich ist oder nicht, langfristig wird sich das auf jeden Fall auszahlen. Und ich glaube, wenn man diese Option hat, und man wählt sie dann nicht, dann ist das was, was einen noch viele Jahre begleiten wird und man wird sich häufig fragen, ach, hätte ich doch mal und einfach mal machen und dann, wenn es dann nicht klappt, ist es kein Beinbruch und ich glaube, dass es da auch in der öffentlichen Wahrnehmung einen gewissen Wandel gibt. Also das zeugt ja auch von einem gewissen Optimismus, wenn man sagt, okay, ich möchte selber etwas aufbauen.
Ja, Heiko, ganz, ganz lieben Dank für deine Offenheit, für die tollen Antworten und für den Einblick in Feisek, in das Gründen aus der Uni. Wir haben über Fehlerkultur gesprochen, ganz, ganz spannende Themen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir natürlich alles erdenklich Gute, beziehungsweise euch, dir und deinem Mitgründer und deinem Team ganz viel Erfolg und Spaß weiterhin beim Aufbau von Feisek. Ich danke euch allen auch fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.